Direkt aus unserem billigen Soundstudio heute, werte Bildungstrinker. Sie sind richtig hier. Die Kenner unter Ihnen waren vielleicht am Anfang irritiert, denn die Anfangsmusik ist vom weltberühmten Ur-Podcast für Cocktailtrinker, der Legende, die wir alle seit wie vielen Jahren eigentlich schon, Stefan?
Seit 2010 machen wir das.
Seit 2010 gibt es den Cocktail-Podcast und einer der, wie darf man das denn nennen, Herr Bauer, wie nennt man das, Sprecher?
Gründer,
Podcaster?
Podcaster, ja.
Sitzt heute bei uns, Stefan Giesbert, herzlich willkommen.
Vielen Dank, schön hier zu sein bei euch.
Ja, in der Bar, finde ich auch.
Ja, hier ist immer gut.
Und das hat mich sehr irritiert, es ist 15.39 Uhr und Stefan Giesbert hat einen Drink abgelehnt. Ich dachte, er muss noch am besten gehen. Er trinkt Espresso, aber wir trinken schon mal einen.
Ich war gestern hier, deswegen...
Verstehe. Ja. Das ist in Ordnung. Das gilt als Entschuldigung.
Wir übernehmen das so lange.
Ja, wir freuen uns sehr, Stefan, dass du heute hier bist. Wir haben ja eine längere gemeinsame Geschichte. Also jetzt muss ich den Herrn Bauer einmal ausklammern.
Okay. Ich würde die Frage sowieso gerade stellen, aber das kannst du auch gerne selber machen.
Ist die Geschichte bekannt von Herrn Giesbert hier im Studio, Herr Bauer?
Ich habe zufällig schon Insiderwissen aufgeschnappt.
Aha, verstehe.
Aber das wollen wir natürlich gerne unseren Hörern teilen.
Ich habe überlegt, wann wir uns kennengelernt haben, Stefan.
Das kommen Geschichten aus grauer Vorzeit.
Ja. Ich glaube, ich war in den 90er. 2008, nee, hier. Also ich war hier als Gast.
Es war als Gast erst, ne?
Hier. 2008 oder 9 oder so war ich das erste Mal hier. Mhm. Ich war, muss ich sagen, als ich das erste Mal als Gast hier war, ich war richtig aufgeregt. So, oh, du gehst ins Verlierung. Was bestellst du denn als ersten Drink, damit du nicht als Vollhorst dastehst?
Kalbi.
Nee, natürlich nicht. Ich kannte mich ja, ich war ja.
Der Mann war ja drin im Thema.
Neu-Cocktail-Nerd. Ach, jetzt von jetzt.
Ich glaube, wir kannten uns über das Cocktailforum, oder? Haben wir da nicht auch immer so ein bisschen? Nee, ich weiß es nicht.
Sei, aber
also der geschichtlich interessierte Hörer weiß schon, wenn es um Foren geht, muss es vor 2012 gewesen sein.
Vor den sozialen Medien. Ja.
Ach so, nach Usenet, aber vor Facebook.
Ich kann eine Geschichte erzählen. Ich saß im Hotel, ich habe den Namen vergessen, in Barcelona. Ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir, aber es war, glaube ich, so, steht hier eine Uhrzeit? Nee, glaube ich nicht. Es war so irgendwie am frühen Abend, so um 6. Ich war noch mal kurz aufs Zimmer, mich frisch machen für den zweiten Schub, für das Abendprogramm in Spanien. Und checkte meine E-Mails und bekam am 17. August 2010 eine E-Mail. Und die hieß, hallo Jörg. Mit großer Begeisterung habe ich deinen Blog-Eintrag zum Thema Comedy de Bar gelesen. Innerlich habe ich sofort hier geschrien und wollte mich auf der Stelle bewerben. Genau das wollte ich doch schon immer machen. Dann ist mir leider aufgefallen, dass ich ja gerade mit meinem Studium fertig bin und solche Hirngespinste einen richtigen Job hinten anstellen sollte. Ja, nach langer Zeit Studium drängt es mich dorthin, wo es Geld zu verdienen gibt und in die Arme eines neuen Arbeitgebers, der mir es durchaus ermöglicht, den einen oder anderen Drink im gemütlichen Löwen zu finanzieren. Geht so ein bisschen weiter, er redet über sein. Worum es in der E-Mail geht, ist, er bewirbt sich, hatte in meinem Blog einen Post geschrieben und suchte einen Comedy de Bar fürs Million.
Ich erinnere mich sogar noch an diesen Eintrag.
Ja, und Herr Giesbert bewarb sich und schrieb, ich bewerbe mich auf diese Stelle, weil die Tätigkeit des Barkeepers, die wohl zeitlebens nicht mehr als eine Nebentätigkeit bleiben wird, mir große Freude bereitet und die Art und Weise, wie im Löwen gearbeitet wird, mich sehr fasziniert und begeistert.
Sie also, das Fernmeldegeheimnis für dir ganz groß geschrieben.
Ich lasse ja ein paar Teile von der E-Mail raus. Da, wo es zur Sache geht, die lasse ich nicht.
Da ja alle anwesend sind, ja, ist es genau. Doch.
Auf jeden Fall hat er sich beworben. Ich habe dann darauf geantwortet und geschrieben, Herr Giesbert, welche Freude. Wie könnt ihr Gesicht vergessen? In aller Kürze sind sie eingestellt. Titel intern Superprakti, externe Bezeichnung Commis de Connoisseur de Le Lyon. Er hat mir nämlich geschrieben, er könnte nur für einen Monat arbeiten, weil er jetzt den Job wechselt. Er hat noch einen Nebenjob und wollte jetzt halt einen festen Job an. Er könnte nur einen Monat kommen. Da habe ich geschrieben, erster Arbeitstag ist dann, letzter Arbeitstag ist dann. 5 Tage Woche, Bezahlung natürlich unterirdisch wie bekannt. Arbeit an allen Wochenenden. Das haben wir doch auch vorher gemacht, ne? Muss es hier richtig hart ran.
Ich habe von Dienstag bis Samstag gearbeitet. Also
ja, ne? Ja.
Sonntag, Montag war ja noch zu.
Ja, das stimmt, das war seinerzeit noch zu, ja.
Und die anderen Tage habe ich hier immer mit Herrn Kappes. Ja. Und
also vorher kannten wir uns so ein bisschen und dann, wie gesagt, hat er sich aus Leidenschaft zum Cocktail trinken, hat er so eine Art Praktikum hier gemacht. Wie gesagt, ein Comedy de Connoisseur de Bar. Und das waren tolle 4 Wochen.
Das war total super.
Ja.
Also
ja.
Eben mal das Le Lion von der anderen Seite zu sehen.
Mhm. Ja.
Vor allen Dingen, also was mich natürlich ist es klar, aber am Anfang, also wenn man hier als Gast ist, hat man immer das Gefühl, jedenfalls geht es mir so, dass die Leute über den Abend immer schneller arbeiten. Mhm. Liegt natürlich höchstwahrscheinlich daran, dass man einfach selber betrunken ist und diese Bewegung alle, so wie fühlst du dich, wenn man hier an der 8 oder 9 sitzt, ja, zack, ey, was ein Tempo der. Und wenn man dann halt nüchtern steht da in diesem Holz, Office, ja. In dem Office, genau, ja. Und rüberschaut, dann ist das halt, das Tempo ist immer gleich und der Rhythmus ist immer gleich und das ist so. Das ist eben eine toll.
Perspektive. Ne?
Genau. Dann hat er halt schon recht.
Relativität. Ja. Das ist relativ zum Drink. Bringt Nummer 1, 2 oder 3.
Bei 4 wird es Beobachter. Ne?
Genau. Das, ja. Ja. Nee, aber auch so diese kleinen Sachen, die man dann lernt oder mitbekommt, das Sehen, dass bestimmte Sachen gleich leer sind. Mhm. Oder zu wissen, dass, wenn Mario hier arbeitet, er jetzt gleich neues Trainer braucht, weil man einen Blick hat, okay, es sind noch zwei da, es kommt der Drink liegt da, dann schnell in die Küche und so. Also das ist das, was ich da auch besonders so mitbekommen habe. Mhm. Und eben von sehr schön gelernt habe, eben beigebracht bekommen habe, auf was für Sachen es in der Gastro ankommt. Mhm. Also ich habe vorher keine Gastroerfahrung. Also ich habe
dort das hat man aber nicht gemerkt.
In einer Bar gearbeitet. Ja, also so Teilzeit mal Tresen, aber nicht so richtig Gastro, wie du das ja gelernt hast.
Ja, mal mehr, mal weniger. Ja. Naja, aber ein wichtiges man hat das nicht gemerkt. Also es war toll. Wir haben ja öfter so, wir haben jetzt gar nicht so oft Praktikanten, das kann ich gar nicht sagen, aber wir haben natürlich auch zumal neue Mitarbeiter und ich finde, es war schon, also wir haben tatsächlich Stefan nach einem Monat schweren Herzens gehen lassen.
Ihr hättet ihm ja einen Vollzeitjob.
Es hatte keinen Sinn, aber wie gesagt, er war primär, er hat sich gesagt, Studium muss sich lohnen, jetzt muss er auch das machen, was er jahrelang studiert hat.
Ja, das ist ein liberaler Narrativ.
Okay. Mir war das auch recht, wenn er sozusagen, was er jetzt ja macht, immer wieder kommt zu Besuch und dann sozusagen vorm Tresen sich anstellt, das ist auch recht.
Und man Leute hinschickt.
Auch das stimmt. Ja, kommt viele, die so
angekommen sind. Also jetzt Le Lion Ambassador.
Ja, genau. So.
Was macht ein Kommi alles, außer wichtige Lebensskills lernen?
Gläser spülen.
Vor allem Gläser spülen, okay.
Also ich habe jeden Abend 300-400 Gläser poliert und gespült. Also ich möchte ihn einräumen. Polieren. Zitronenpressen nur einmal, aber dann gleich falsch.
Okay. Gab vielleicht einen Artikel.
Man will jetzt. Kann man Zitronen falsch pressen?
Na, jetzt müssen wir aufpassen, weil Morgenthaler will das ja relativieren, aber es geht ja um den Druck des Pressens.
Ach so. Da hat er ja nichts
zu gesagt. Genau, da hat er nichts zu gesagt. Nee. Wir haben diese, wie heißt die, Sandtasche, ich weiß gar nicht, wie das Gerät heißt, wir haben eine gewerbliche Zitrussaftpresse.
Gewerblich?
Und, es ist halt ein bisschen aufwendiger. Ja. Und man hört, die hat einen gewissen Sound. Ja. Und man kann auch an diesem Sound schon ein bisschen hören, wie stark jemand drückt, weil es verändert sich. Und ich habe irgendwann mal hier am Nachmittag, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben in meinem Blog, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Den habe ich in
Gießberg gemacht. Das muss irgendwie auch irgendwas mit September 2010.
Ja, genau. Da hat Herr Gießberg nämlich, da kam ich hier rein und ich konnte es schon hören, wie er immer, er hat das gut gemeint, was viele, das haben wir oft.
Viel Saft rausholen.
Genau, das haben wir oft das Problem, wenn Leute neu sind, die wollen dann, die pressen die wirklich nochmal so, man hört dieses und dann nochmal so nachdrückt. Also man hört das. Man meint es gut und möchte den letzten Mikrotropfen aus dieser Zitrone drücken.
Und
danach kann man den Saft vergessen, weil er ist total bitter. Man darf nicht so stark pressen, weil da kommt zu viel vom Bitteren mit. Und da haben wir dann uns
ein Tasting gemacht,
genau. Ja. Man kann das schmecken, ganz
einfach. War das doppelblind, das Tasting?
Doppelblind? Du bist gleich
doppelblind. Ja, wenn ich den Tipp habe, bin ich doppelblind.
Was ist denn doppelt? Das ist ja
wieder so ein Alkohol-Alkohol-Mix. Na, wenn sowohl die Teilnehmer als auch die Experimentatoren nicht wissen, was jetzt was ist.
Natürlich nicht. Wenn man natürlich hochgradig unwissenschaftlich ist.
Das gehört für eine Anzeige. Das ist das Bittere. Probier mal, ob du es auch bitter findest. Frag die.
Ja, so war das, wie man das macht. Ja. Hochgradig unwissenschaftlich und wie sich das gehört.
Ergebnis vorwegnehmen möchte.
Ja. Nee, das haben wir seinerzeit gemacht und stimmt. Also der Kombi der Bar hat. Ich muss sagen, die Stelle ist hier so ein bisschen abtrünnig geworden.
Ach.
Weil wir haben jetzt, am Anfang war es so, wir hatten halt immer einen Mitarbeiter, der gerade an den starken Tagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sich dann doch zumindest im Stoßgeschäft primär im Küchenbereich aufgehalten hat, weil dieser Gläserrücklauf und das Reinigen, bei uns ist ja so, dass der Barkeeper alles Handwerkszeug immer direkt ins Office gibt und nicht selber reinigt. Also das bedarf halt so einer gewissen zügigeren Reinigung im Stoßgeschäft. Und wir machen ja keine richtige Küche im Lüdio, sondern eher Canapés und Kleinigkeiten. Und jetzt muss er lachen, da komme ich gleich zu, warum er jetzt lacht. Das ist
ja.
Und wir haben da, man muss dann bei uns auch sozusagen die kleinen Snacks zubereiten.
Ja,
und mittlerweile haben wir aber jemand, Kaius, ohne den würde dieser Laden mittlerweile zusammenbrechen. Der macht das alles. Der kommt am frühen Nachmittag, presst alle Säfte, bereitet die ganze Bar vor. Der nimmt sozusagen die Arbeit ab und ist dann den Abend über und macht das ganze Office-Management sozusagen. Und Office-Management kriegt hier einen neuen Namen, finde ich. Das ist gleich sympathischer, solche Leute. So ein Office-Manager finde ich gleich sympathisch. Und Herr Giesbert musste gerade lachen. Herr Giesbert hat wirklich seinerzeit, wir haben extrem viel Canapés verkauft und extrem viel, wir haben so eine Rohmilchkäse-Variation. Ja. Und die haben wir, ich weiß nicht warum, früher war die noch anders angerichtet auf so einem anderen Teller und das haben wir irgendwie immer so ein bisschen mitverkauft, gar nicht so wenig. Und dann hat aber Herr Giesbert sich irgendwie daran ausgelebt und das waren plötzlich die schönsten Käseteller, die wir je serviert haben. Und es wurde immer mehr, weil er eine besondere Aufmerksamkeit dem Rohmilchkäseprodukt zukommen ließ und dann hat er einfach den Spitznamen Cheeseberg bekommen.
Ja, vor allen Dingen am ersten Abend, ich hatte, war total sowieso unter Stress, weil das ja alles neu war und alles anders und da musste ich dann 5-mal einen Käseteller machen. Ach, ich glaube, im Rest vom Monat habe ich noch 8 gemacht oder so.
Ja, aber sie waren sehr korrekt. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich fand, das optische Ergebnis hat einen dafür belohnt. Ja,
wie kann man sich das vorstellen? Wurden da so kleine Dinge rein?
Ja, er hat das irgendwie hübsch angerichtet, ganz fein drapiert. Das war alles sehr akkurat. Hätte ich sie im Leben
gekriegt. Ein kleiner Käseschwan.
So was. Nee.
Doch. Wunderschön. Ein bisschen.
Ein kleiner.
Ich fand schön. Käsekrokodil.
So was. Das Käsekrokodil ist auch schön.
Ja. Es gab irgendwie so einen Fetisch für Käse, den ich nicht kannte. Und der wurde ausgelebt auf meinem Teller. Das war nicht mir hat das gut gefallen.
Okay. Ja, und zusätzlich habe ich halt noch Service machen dürfen, was ich halt total super fand, weil es ist das Le Lion, da wo man hingeht, um zu trinken. Und dann bist du da in deinem Anzug und darfst Service machen. So, was darf es denn sein? Und nun berätst die Leute und so. Ja, ich hätte gerne Pina Colada. Ah, tut mir halt keinen Ananassaft da, aber schon mal was mit Basilikum getrunken.
Warten Sie, die haben
Basilikum kommt immer mit. Nee, also das ist halt wirklich, man sieht es halt eben von der anderen Seite. Das war wirklich spannend.
Diese Faszination kann ich sehr gut nachempfinden. Das habe ich mit fast allem, was ich irgendwie sehe. Wie funktioniert das eigentlich? Was läuft da im Hintergrund ab?
Ja.
Und Le Lion, wo man hinkommt, um zu trinken, finde ich, ist ein prima neuer Subline für die Homepage und die Karte. Nicht mehr wie Bade Paris oder so, irgendwas Langweiliges, was jeder macht. Sondern, wo man
hallo,
hinkommt,
hallo, um zu wir trinken. Waren die Ersten, wahrscheinlich, was jeder macht.
Ja.
Bade irgendwas.
Ja, sehr schön. Das war ein toller Monat.
Das war wirklich
der Stefan hier sozusagen als Praktikant in Anführungsstrichen absolvierte.
Dann haben wir noch ein BCB Champagnergläser runtergeworfen.
Dann haben wir als Anschluss direkt danach zum BCB und haben einen riesen Champagner-Vortrag gemacht.
Aha.
Und das war sehr schön. Da haben wir dann gesagt, natürlich löwenmäßig, wir hatten die Hauptbühne, ich weiß nicht, 500 Gäste oder 400, das war ein großer Saal.
Richtig voll.
Und wir sagten, machen natürlich Champagner für alle, haben irgendwie rumtelefoniert, einen Sponsor gefunden, der uns genug ordentlich Champagner hängt. Wer war es? Ich weiß gar nicht mehr, Paul Roger? Oder irgendjemand hat uns da ordentlich Flaschen hingestellt. Und dann haben wir halt gesagt, nee, also jetzt hier so mit Tasting Cups und Plastikbecher, das machen wir nicht, wir wollen Gläser. Und dann haben wir natürlich ordentlich Champagnergläser ausgeliehen, wie sich das gehört, und haben die eingeschenkt. Ich weiß nicht, Torben Bornhoff war Redelsführer seiner Zeit.
Torben war hinten, hat mich erstmal mit einem Korken abgeschossen.
Genau. In der Bühne. Und ich habe dann immer auf der Bühne Brust verliert, ich weiß nicht, war Kappes nicht auch dabei? Nee, das war beim zweiten Mal. Das war ein anderer Witz.
Henrik Thoma.
Genau. Auf jeden Fall habe ich schön angefangen zu reden und dann marschierten so die Le Lion Caner mit vollen Champagner-Tabletten und leider ist Torben dann das Tablett runtergefallen und jetzt komplett einmal vor 500 Marken und dann ist Stefan gleich hinterher, glaube ich, mit einem Tablett.
Mir ist auch noch mal ein Tablett abgeschmiert.
Ja. Dann bleibt man nachhaltig in Erinnerung. Auf jeden Fall, da hatten wir länger was aber von
geplant. Leute aus dem Publikum haben dann noch erzählt, sie mussten gar nicht mehr in ihrem Champagner riechen, weil kam eh vorbei.
Ja, genau.
Ja.
Das war schön. Naja, dann hat Stefan ja angefangen mit dem Cocktail, oder ich weiß gar nicht, das war vorher schon der Cocktail-Podcast. Okay,
den haben wir danach. Also ich habe ja meinen Blog habe ich quasi auf cocktailpodcast.de geschrieben.
Okay.
Und dann haben wir, glaube ich, ein Jahr später erst wirklich, also wir haben dann irgendwie 3 Probefolgen gemacht, die noch verkrampfter war als die erste Folge, die wir dann
online geschrieben. Unreleased?
Ja, ja.
Oh. Das war dein Best-of geben.
Das könnte man.
Die ist wirklich schlecht. Die möchte echt keiner.
Leute haben sich unsere Nullnummer angehört. Das Leidensvermögen der Zuhörer ist ganz schön gestiegen in den letzten Jahren.
Ich fand die sehr unterhaltsam.
Ne, auf jeden Fall hat er dann diesen Cocktail-Podcast gemacht. Wie kam es dazu, würde ich fragen?
Wir haben ja schon die ganze Zeit einen Film-Podcast seit 2007 gemacht, wo wir einmal die Woche in die Sneak gehen, also Überraschungspremiere, und dann darüber reden. Mittlerweile gehen wir gar nicht mehr so oft. Trotzdem machen wir...
Ich rede trotzdem darüber.
Immer eine Folge. Wir haben jetzt 365 Folgen oder so.
Wow.
Also
das heißt Sneak-Pod.
Sneak-Pod, genau. Und dann haben wir... im Sneakpot immer über Cocktails geredet, weil das halt so die neue Leidenschaft war. Und dann habe ich gesagt, so, eigentlich müssten wir einen Cocktail-Podcast machen, wo wir eben darüber reden. Und nach ein bisschen Namensfindung und ein bisschen hin und her haben wir dann angefangen, uns ein Konzept zu überlegen und haben dann angefangen, einen Cocktail-Podcast. Also unsere Idee ist halt, wir wollen die Leute unterhalten. Also das ist ganz wichtig, das macht ihr ja hier auch. Und wir wollen es halt so ein bisschen so Leute, die noch keine Ahnung von Drinks haben, abholen, dass sie dann auch selber Drinks machen können. Also gerade unsere erste Folge, Gimlet, du gehst in den Schrank und findest irgendeine klare Spirituose. Und natürlich, genau genommen ist es kein Gimlet, aber man hat eine Idee, womit man anfangen kann. Man macht Lime Juice dazu und hat sowas. Und dann geht's von da aus immer weiter. Und irgendwann kam, oder in der Vorbereitung hatte ein Mitpodcaster mal Besuch von jemandem, der hat gemeint, oh, ich möchte so klassische Cocktails probieren. Oh, meine Hände sind geil und so. Ja, Long Island Iced Tea und Pina Colada waren für den die klassischen. Und dann haben wir halt angefangen so, okay, was brauchen wir denn für Long Island Iced Tea? Und haben dann halt quasi Folge für Folge mehr Sachen dazugenommen. Mhm. Natürlich auch mal ein bisschen kleine Umwege, um dann am Ende sozusagen auch diesen Drink machen zu können, weil man da eben alle möglichen Spirituosen braucht. Und das war so unsere erste Staffel und jetzt geht's von da aus halt weiter von Drinks.
Dann fragen, ihr seid, das sind vier, nee,
drei. Genau, vier. Wir sind zu viert.
Und das sind?
Christoph Perner, Robert Krüger, Martin Narejek und ich.
Stimmt.
Alle schon hier.
Ich sehe die Gesichter vor Augen.
Ich frage mich gerade, wie die Namensfindung ablief, sind ja am Ende bei Cocktail Podcast rausgekommen. Also wir machen einen Cocktail Podcast, über Cocktails. Wie könnten wir den nennen?
Die erste Idee war Cockpot, weil Sneakpot, aber das offensichtlich ich nicht so. Ich
verstehe, warum das vielleicht nicht so durchgesetzt
hat. Genau, und dann
hat international gedacht.
Ja, wir haben ja also...
Also ich muss gestehen, das ist ja ganz lustig, das kann ich jetzt zurückgeben. Vielleicht Stefan Giesbert ist hier hingekommen, oh, das große de Lyon, hat das Praktikum gemacht oder wie immer wir das nennen wollen, die Connoisseurschicht oder wie auch immer. Und also Jörg Mayer ist zum Beispiel großer Fan vom Cocktail-Podcast.
Vielen Dank.
Ja, ich höre das immer. Ich muss mir immer. Ich ärgere mich sehr, dass ihr so wenig veröffentlicht.
Ja.
Das ist die einzige leichte Kritik.
Ja, da hast du recht. Also ich habe schon eine neue Folge fertig geschnitten, die wird jetzt in den nächsten Tagen.
Es beruhigt mich. Weil es gab jetzt schon wieder eine, das kommt ja so langsam wieder ein bisschen Schwung. Es lag ein bisschen, das hat man ja manchmal mit so Online-Geschichten, da bin ich ja genauso. Ist mit meinem Blog so, ist auch, das ist ja auch nicht schlimm. Aber
da passieren privat so viele Sachen.
Ja, irgendwie ist plötzlich immer zu viel, es kommt zu viel Alkohol, man muss zu viel trinken.
Du brauchst auch immer einen Schrittmacher. Also ob das jetzt irgendwie ein Konkurrenzcast ist.
Und genau. Ich höre das wirklich gerne. Mir hat das sehr viel. Also manchmal muss ich mich ein bisschen aufregen. Es gab mal irgendwie diese komischen
Dekonstruktion?
Ja, also nicht aufregen, aber ich denke, die haben ja gar keine Ahnung, was das für Hackenpenner, diese Pseudowissenschaftler. Das sind aber ganz, ganz geheime Gedanken, die ich natürlich nie außer jetzt mal preisgebe.
Hast du ja recht, also das war ja auch schon ein bisschen was
man. Ja, ich habe das verstanden, das war ja. Ich habe gelacht und musste so ein bisschen, das war in Ordnung. Aber das ist so sehr hanebüchen hier alles. Aber mir gefällt das sehr gut.
Runter.
Ich höre das wirklich sehr gerne. Und gerne auch wieder öfter.
Du warst ja auch schon mal Gast.
Das stimmt. Folge 10 haben wir über, der Mario Kappes und ich haben über die Köchin geredet. Ich habe seinerzeit in Hamburg einen Wettbewerb veranstaltet, das war die Liketition, der erste Likör-Wettbewerb.
Da habe ich sogar Bilder auf deinem Flickr-Account gesehen, oder nicht?
Warum? Das war ein sehr unterhaltsamer Event, kann ich anders sagen. Ihr seid auch angetreten. Habt ihr nicht sogar gewonnen?
Nee, wir sind Dritter geworden.
Ach, Dritter. Aber ja. Ich weiß, dass ihr Geld gekriegt habt, das war Dritter. Nee,
Dritter war der Erste, der kein Geld gekriegt hat. Aber das macht nicht. Wir waren da. Wir waren hier beim Wettbewerb, wir haben so...
Ihr habt die ganzen Barkeeper ausgestochen. Die ganzen Profis. Da waren eine Menge Profis. Wer hat denn gewonnen?
Ich weiß nicht, die wichtigste Zutat Leidenschaft ist.
Absolut.
Wann war das? 2012?
11 oder 12, ich weiß nicht mehr. Wir waren dann sozusagen Sondergast im Cocktail-Podcast mit Mario und ich von da.
Genau. Ja, und da habt ihr dann...
Und da muss ich nämlich gestehen, jetzt sitzt so ein Stefan Giesbert sitzt hier vor uns und sieht so ganz seriös aus. Ist er ja eigentlich auch. Aber der hat natürlich, ich muss aufpassen, was ich sage, wegen der Behörden. Ich möchte hier jetzt auch nichts... Ich möchte also Stefan keine Probleme bereiten.
Du hast einen Anwalt, der kann sich anhören, bevor ich schneide.
der hat aber einen hohen Stundensatz. Dann müssen wir schneller reden, der muss auf mal 3 hören. Aber...
Hören Sie schneller.
Stefan Giesbert ist dann auch mit Herrn Perner zusammen oder sind das alle vier gewesen?
Auch alle vier.
Alle vier. Ja. Die sind so in Frankfurt auch so ein bisschen gastronomisch tätig geworden und haben eine unfassbar schöne, coole Bar eröffnet. Das war die Pinke Bar. Das war wirklich, also für die Connoisseure und Cocktailgeeks dieses Landes einer der großen Treffpunkte. Sie hatte sehr sporadisch geöffnet. Es war so ein bisschen, man musste noch wissen, noch wen man anrufen muss und wen. Das war schon nicht so leicht, da reinzukommen.
Also noch krasser als das Bonillon.
Ja, total. Ja. Bonillon war dagegen irgendwie so ein, das war ein
Bambusknall.
Genau. Und da war ich eine Abend, das hat mir sehr gut gefallen. Also da habe ich auch drüber geschrieben, Pinke Bar. Einfach
mal, das ist, ich muss da kurz nachfragen, wenn es in Frankfurt am Main war,
ja?
Ist die Pinke Bar nach der Farbe oder nach Pinke Pinke?
Nee, nach der Farbe.
Nach Farbe.
Okay. Hätte ja sein können.
Die Deko war schon.
Nee, es gab da auch so einen, es gibt auch einen pinken Raum da.
Ja, nein, also ich bin nur gerade zweimal durch Frankfurt.
Es war speziell, aber es hatte dann in sich geschlossen.
Ja, konsequent.
Ja, ja, total.
Und, gab es Flamingos?
Bitte?
Gab es Flamingos?
Weiß ich gar nicht. Nee.
Ich glaube, es
also, ich habe ein paar Vögel gesehen, aber doch, das Symbol war da auch, stimmt.
Ja, so viele pinke Vögel gibt es ja nicht.
Ja, doch, doch, ich erinnere mich. Das war mit in der Deko eingearbeitet.
Ja, vor allen Dingen haben wir da ja Konzerte auch gemacht.
Ja, ja. Das war da wirklich, waren also
Musiker,
die harte Tür, aber gute Konzerte.
Die wir kannten, hergekommen, gespielt, und hat jeder was in den Hut geworfen und
ja. Gut, ich bin froh, dass ich den Anwalt nicht bezahlen muss.
Nee, also das war also,
verliert, oder? Das ist garantiert schon verliert.
Die gibt's ja nicht.
Gibt's jetzt gibt's nicht mehr. Nicht. Also,
keine
aber es war ein ganz tolles, kann ich sagen. Also, ich glaube, einer der großen, während sich in einigen Städten des Landes, in einigen Teilen des Landes Gastronomen mit irgendwelchen Pseudo-Speakeasies schmücken, war das mal ein echtes. Muss man ja mal sagen. Es gibt ja viele, die irgendwie so immer über Speakeasy reden, aber irgendwie dann irgendwie das nicht richtig durchziehen. Mhm. Aber ja, der Cocktail-Podcast hat er ernst gemacht. Ja. Das war mal nicht so laut reden, wegen der Nachbarn.
Die waren sehr nett.
Die wurden ja gelegentlich mit eingeladen.
Die waren entweder da oder eine Nachbarin so, ja, hier, heute Abend Konzert, so, Bar ist wieder offen. Ja, ja, mach nichts. Ich mach die Hörgeräte raus, da höre ich nichts mehr.
Sehr gut.
Sehr, sehr, sehr speziell. Und ich habe in dieser Bar, vielleicht für die, die zu Hause gerne noch, weil wir reden gleich noch über die Homebar, weil das ist Herr Giesbert, hat es natürlich, wie er schon angedeutet hat, es hat ihn nicht losgelassen, die Leidenschaft. Also der Stefan zu Hause eine große Homebar. Und für den, der zu Hause mixen will, in der, es gab einen House-Drink von der Pinken Bar, der mir sehr gut gefallen hat.
Der Broken Lamp.
Da musst du uns kurz sagen, den, was für ein Drink und was die Geschichte dazu ist.
Das ist ein Drink aus Williams-Christ-Birnschnaps. Ein bisschen Rosensirup, Zitronensaft und 2 Dashes Grapefruit Bitter. 422, 2 Dashes. Und den hat der Christoph irgendwann erfunden. Da war ein Gast bei ihm irgendwie am Zuhause, weiß ich nicht, und wollte unbedingt was mit Williams Christ haben. Und der Christoph macht halt gern so florale Drinks und so. Und dann hat sich das halt ergeben. Der Name kam ganz woanders her. Wir hatten irgendwann ein paar Wochen vorher gemeinsam Silvester gefeiert und hatten dem vierten von uns, der nicht dabei war, eine SMS schicken wollen, dass wir total den heißen neuen Drink jetzt gerade trinken würden und wollten ihn halt auf eine falsche Fährte locken und haben ihn halt gesagt, so, oh ja, Manhattan, oh, nee, Brooklyn, okay, ah, Brooklyn gibt's schon. Und lagen dann, wir hatten vielleicht 1 oder 2 Drinks gehabt, lagen und so da so, guck mal, Lampe, ja, Brooklyn Lamp, so soll der heißen. Und dann gab's halt den Namen und Wochen später hat der Christoph den Drink gemacht und so, hey, wir haben ja den Namen schon, gut, dann heißt er jetzt so.
Ja, ein typisches ein bis zwei Drinks verhalten.
Ja, das ist auf dem Rücken liegen und das ist lachen.
Siehst du das auch?
Ja, ja, sehr gut. Also wir hatten einen legendären Abend in dieser leider nicht mehr existenten Bar. Das ist eine der großen Bargeschichten aus Frankfurt. Es gibt das Jimmy's. Da kommt lange nichts. Dann gibt es ein paar moderne, die sehr gut sind. Das Palo und die...
Das ist schon gut. Also
das Rumors Hotel. Ah, es gibt so viele.
Ja.
Und dann, wie gesagt, den außen vor steht vielleicht legendenmäßig die Pinke Bar.
Ja, aber es war halt toll. Also gerade in dem Abend, wo du da warst, so später war, hatten wir nochmal einen, wo wir nur Drinks gemacht haben einen Abend. Mhm. Da kommen dann halt die Frankfurter Bartender
zu dir. Das war lustig.
Alle Kollegen, also zu, ja. So,
alle. Es waren wirklich alle da. Es war lustig.
Genau, es waren wirklich alle da.
Ich habe mich gewundert, wo die Stadt dann trinken geht. Also müssen ja technisch gesehen alle zu haben. Die waren alle da.
Es war montags.
Das erklärt einiges. Aber dennoch, also die Stadt wird dann nie abgeschlossen auf dem Montag.
Wenn ich in Frankfurt wäre, würde ich auch montags trinken wollen.
Aber es war gut, ja.
Frankfurt muss man öfter mal trinken. Das stimmt wohl.
Ja, sehr schön. Ja, und dann, wie gesagt, der Stefan, was ich toll finde, was ich immer noch so verfolge, das ist jetzt vielleicht für den Bildungstrinker, Stefan hat nämlich große Erfahrung, was die Homebar angeht. Darf ich so sagen, oder?
Ja,
du lebst es aus.
Sammelleidenschaft, ja. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht so, ach, eigentlich hättest du ja doch gerne einen Tresen. Und dann guck mal halt, was gibt's denn so an Tresen? Irgendwie gab's nichts, was ich, also damals in meinem WG-Zimmer, der Tresen stand jetzt erst im WG-Zimmer, entsteht im Wohnzimmer, da war überhaupt gar kein Platz.
Ja. Das war früher ein WG-Zimmer und in deinem einzigen Zimmer waren das hauptsächlich in Tresen?
Ja, da war ein riesen Tresen. Da war das Bett. Da war das Bett, direkt Berührung. Hat der Tresen angefangen, dann waren 20 cm Platz, dann hat der Schreibtisch angefangen. Deswegen ist der Tresen auch genauso breit, wie er breit ist, 1,80 Meter. Also unten, du musstest, wenn du dahinter gehen wolltest, musst du so ein bisschen so limbo-mäßig da durchreißen. Weil die Tresenplatte außen so ein bisschen überlappt. Genau. Nee, und dann habe ich irgendwann angefangen, okay, jetzt baust du dir einen Tresen, habe halt mit allen möglichen Leuten, die hinterm Tresen arbeiten, gesprochen. Also in Frankfurt, weiß nicht, ich war beim, da hat der Sascha Thieben noch in Frankfurt gearbeitet, der ja auch ein gelernter Schreiner ist. Dann mit Brani und mit Gabriel mal drüber gesprochen. Hier habe ich mit Mario und ich glaube, wir haben auch mal irgendwie drüber gesprochen.
Ja, wir haben auch.
Sachen, die einem selber als Bartender hinter der Bar wichtig ist. Also wenn man so Amateur ist, so, was brauche ich denn hinterm Tresen? Irgendwie, ich wusste hier Gefrierschrank. Okay, Gefrierschrank möchte ich haben. Und ich wollte unbedingt eine Gläserdusche haben, weil ich das einfach so cool finde, hier dieses, du drückst drauf. Jetzt habe ich zwei Arbeitsplätze gebaut und jeder hat eine Gläserdusche.
Man muss sich das vorstellen. Wir reden hier über eine private Homebar in der Wohnung. Zwei Arbeitsplätze, zwei Gläserduschen.
Ich habe auch gerade die Bilder gesehen und tatsächlich hast du in deiner Homebar mehr Regale als ich in meiner ganzen Wohnung. Echt? Diese Regale sind auch alle voll mit Spirituosen.
Aber ist es nicht, darf ich fragen, du bist ja umgezogen, ist es nicht so, dass es mittlerweile ein eigenes Barzimmer gibt?
In der WG ist irgendwann mein Mitbewohner ausgezogen und dann habe ich mein altes Zimmer zum Barzimmer gemacht. Also
das Bett sozusagen rausgekommen.
Genau, das Bett, Schlafzimmer und dann hatte ich halt die ganze Wohnung für mich und jetzt bin ich aber wieder umgezogen und jetzt steht die Bar im Wohnzimmer. Aber mit dem Barzimmer, das war Wände dunkelbraun gestrichen, oben so Zierleisten, die hinterleuchtet waren. Und also konsequent, dass auch die Barschränke standen vorm Fenster.
Ja.
Und man konnte an den Barschränken vorbeigehen und dahinter war halt das Lager, wo irgendwie so Gläser, wenn du mal Caterings machst, irgendwie so, da hast du irgendwie vielleicht nicht die Gläser oder so, aber dann und Ersatzflaschen irgendwie. Bei mir ist so, wenn ich die vorletzte Flasche Kosting aus dem Lager hole, dann bin ich immer nervös. Also so mein Lager halt.
Dann werden wir hier auch nervös.
Ja, hier wäre ich ja doppelt nervös.
Vorletzte ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ja. Freitagabend das schlecht.
Das geht noch eine Stunde.
Sonntagabend nun denn, aber Freitagabend schlecht.
Ja. Ja. Muss man schnell den Herrn Weinquelle anrufen. Ja,
wieder Freitagabend schwierig, aber
kommen Sie schnell.
Man muss dann, man kann ja zum Glück mittlerweile eine andere Bahn eben davon schickt dann hin und her. Also, dann sind es nur noch Taxikosten.
Dann geht's, ja. Ja, nee, und da habe ich halt diesen Tresen irgendwann mir quasi selber ausgedacht. Ich bin handwerklich nicht begabt, also zwei linke Hände, aber ich kann halt lange über Probleme nachdenken und mir irgendwann eine Lösung suchen. Und dann habe ich halt quasi eine Küchenarbeitsplatte genommen und da mir überlegt, welche Löcher ich haben will, also irgendwie Gläserdusche. Und dann habe ich in der Mitte so einen Auslass für einen Gastronombehälter, wo man Eis und so reintun kann. Und an der Seite habe ich noch so zwei, wo man eben mal so ein Jigger oder so schnell spülen kann, weil ich kein fließend Wasser habe, mittlerweile würde ich es auch anders machen. Und Platz für einen Gefrierschrank, der unten drunter ist. Und dann halt oben so ein Tresenplatte. Und habe halt auch die Höhe von der Arbeitsfläche genau für mich gebaut, sodass ich gut aufrecht arbeiten kann. Was natürlich dazu führt, dass der Tresen zu hoch, also nicht zu hoch, aber der ist mit 1,32, 1,34.
Ja, das ist schon für einen selber
Und für kurze Leute, die stehen dann halt immer so und gucken so ein bisschen gerade über den Tresen. Und ja, und man kann diesen Tresen, das war eben auch eine so von den Ideen, komplett zerlegen. Also nur mit so Haken und so weiter. Und ja, also wenn mal irgendwie Shaker und alles rausgeräumt ist, ist der nach 20 Minuten zerlegt. Komplett Einzelteile.
Sozusagen eine Reise.
Kannst du im Bus, genau, wir waren auch schon mal in Dresden oder so und haben da mal eine Veranstaltung gemacht. Und im Saarland habe ich jetzt eine Hochzeit gemacht.
Was prima im Koffer.
Nee, das nicht. Okay. Also kriege ich auch in meinen Kombi nicht rein. Ja. Einfach weil die Tresenplatte, also da, wo der Gast den Kopf hinlegt, der Drinking Shirt so.
Das ist einfach nur eine Frage des Zeitpunkts. Du hast den Drink schwer in den Kopf und danach die Füße zum drauf tanzen. Oder
genau,
oder?
Oh ja.
Brauchen hohe Decken für.
Das ist halt 2,20 Meter lang. Das kriegst du halt nicht. Nicht vernünftig in Kombi.
Also das kann man nicht zerlegen dann.
Nee, es sind halt Bodenplatte, Seitenständer, Arbeitsplatte und dann die Tresen.
Also was ist alles wichtig für einen Bartresen? auf beiden Seiten.
Was wirklich wichtig, dass du ein vernünftiges Schneidebrett und eine gute Arbeitsfläche hast. Und ich finde, dass man die Flaschen irgendwie
prüfen wir mal kurz. Ja.
Ja, super. Ja,
oder? Es gibt ein Schneidebrett.
Gerade dieses kleine Schneidebrett. Ich hatte als erstes, habe ich mir so ein Monster-Schneidebrett gekauft. Ja. Dann habe ich hier Praktikum gemacht. Und dann Herr Kavitz so was Großes, das taugt überhaupt nichts. Hier, du brauchst was ganz Kleines. Das kannst du schnell rausziehen, kannst abspülen, zack, stellst du wieder hin. Super. Ja, und es kommt auch keiner auf die Idee und stellt dir irgendwie mal Flaschen oder so irgendwas auf dein Schneidbrett und kontaminiert. Also, man möchte halt nicht schmutzigen Flaschen da auf dem.
Man muss da fair bleiben. Wann war denn das so? Warte mal. 97, 98, an die Bar ging. Früher.
Damals.
Ich meine, das war, ne, da brauchte man, da hatten alle hatten große Schneidebretter und alle hatten diese langen Wellenschliffmesser an der Bar. Weil natürlich, man musste extrem viel Ananas schneiden.
Mhm. Okay.
Dann irgendwie immer jeden Abend hunderte von Kalbis vorbereiten. Und das waren einfach andere Zeiten, da war die Deko auch anders. Mhm. Und jetzt ist ja irgendwie, Zitronenzeste ist ja eigentlich schon, Entschuldigung, ich möchte keine Fruchtbombe trinken. Ja. Also versauen Sie mein Manhattan nicht, entschuldigen Sie bitte. Das hat sich ja sehr geändert.
Oh, ich sehe schon, warum kleine Schneidebretter praktischer sind. Jeder, der mal versucht hat, in der heimischen Spüle so ein großes Ding sauber zu machen, einfach, wird total das sofort verstehen. Und dann bleibt auch immer die Versuchung, da schnell was drauf liegen zu lassen. So ist ja genug Platz, kurz beiseite schieben und irgendwann hat man so einen.
Aber was mich viel mehr ist, also ist es diese Mischung aus Sammelleidenschaft. Die hat angefangen, das war sozusagen der Ausstieg. Erstmal hat man angefangen, was ja viele, glaube ich, mal Spirituosen, also man fängt an, sich für Spirituosen zu interessieren.
Genau, ich habe einen Cocktailkurs damals meinem Mitbewohner geschenkt und da sind wir halt mitgegangen.
Ja.
Irgendwie, das war irgendwie meins, was Solitos und da lernst du halt so ein bisschen Flair und ein bisschen Basic. Aber was ich sagen muss.
Also an dieser Stelle ein Hoch auf South Solitos. Was ihr gemacht habt. Ihr habt irgendwie. Ja.
Also er war in der Lage, uns die Idee zu vermitteln, die Begeisterung dafür.
Finde auch ein großer Fan, also finde ich auch in Ordnung.
Das war wirklich gut. Total, und dann Shaker gekauft. Ich glaube, das erste, was ich gekauft habe, war Pfeffer-Wodka. Naja, gut. Weil ich den Kalbi damit so aufregend fand.
Ich wollte gerade sagen, es geht noch schlimmer, aromatisiert oder so. Pfeffer scheint mir noch irgendwie so.
Das macht sehr erwachsen. Ich habe die Flasche aber immer noch.
Ist nicht leer geworden. Jetzt darf man auch nicht mehr ran. Jetzt gibt es so eine Premium Bloody Mary nur noch für ganz aus dem Weg.
Diese Flasche darf nie leer werden.
Ach, nö,
ist halt leer. Absolut Pepper war das dann, ne?
Ja, genau.
Mhm. Also, den gab es seinerzeit, wo sein das war.
Ja, genau. Und dann ging es halt weiter, dann liest du im Internet schnell das Cocktail and Dreams Forum ziemlich zügig gefunden. Und das führt dann natürlich weiter. Dann liest man hier und dann liest man, weiß ich nicht, von einem Craig One, was er jetzt wieder irgendwelche Sachen ausgegraben hat und so weiter. Bei Jörg Meyer, der auch da postet. Und ja, dann probiert man da immer weiter durch. Glücklicherweise war es bei uns dann so, dass eben wir vier damals schon und auch mein Mitwohner noch und noch weitere gemeinsam diese Leidenschaft hatten. Das heißt, du hast eben nicht immer jede Flasche kaufen müssen, um sie probieren zu können. Das heißt, man macht mal irgendwie
so auf kurzem Dienstweg mal
genauso, rein und probieren. Ja, genau so. Oh, hier, ich hab jetzt den Rum hier bestellt oder meistens war es dann irgendwie eine Sammelbestellung von, weiß nicht, drei Kisten bei Barfisch.
Einmal bei Barfisch rauf und runter.
Ja, genau. Ist auch cool, wenn die Nachbarn dir irgendwie drei Schnapskisten in Empfang nehmen. Was hast du denn wieder bestellt?
Also der gesamte Eingangsflur vom Nachbarn voll steht mit Schnapskisten. Eure Bestellung ist angekommen.
Ja. Also wir hatten da echt schon krasse Bestellung. Und so ging das dann weiter. Und dann man findet dann halt immer irgendwie so seine Drinks, die man immer wieder gerne macht, die man immer wieder gerne Gästen, privaten Gästen, die.
Wann war der Cocktailkurs?
2008 oder 2007.
Okay, dann ging es erst so mit der Pfefferkalperinje.
Genau.
Das war Stufe 1.
Ja.
Und was waren denn so die nächsten Drink? War das denn so?
T-Punch.
Oh, doch schon T-Punch.
St. James.
Ich dachte jetzt so Touchdown oder
sowas. Nee, ja, aber wir hatten dann zwischendurch noch einen, der halt hieß Black Pearl, irgendwie so mit Orangensaft und vor allen Dingen Blue Curaçao und Grenadine und wurde dann halt so schmutzig braun. Und also bevor man den O-Saft dazu macht, wird er halt schwarz, aber du machst halt O-Saft dazu. Aber dann kam ziemlich schnell für mich T-Punch und den habe ich auch, das finde ich immer noch ein großartiger Drink.
Ja.
Sehr.
Was ist der Lieblingsrum für T-Punch?
St. James.
Welcher?
Entweder den Ombre oder den weißen.
Diesen 50%. Diesen Sonderabfüllung.
Ja,
wie heißt der nochmal? Also super. Irgendwas, ja. Ich weiß auch nicht gerade. Ich sehe das Etikett, genau. Irgendwas mit Dekan.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Kann heißt Zucker, oder?
Ja, das ist, ich dachte, es ist auch ein Sirup, aber dann habe ich festgestellt, das ist mit 50% kein Zucker, sondern Zucker.
Ist doch nicht so süß.
Nee, ja, doch angenehm. Ja. Nicht ganz so süß. Ja, ist super. Tiefen Stammwirt finde ich auch, haben wir gerade, ich mache am Freitag dann so einen Martinique und Guadeloupe-Abend.
Oh.
Und da bin ich gerade am Probieren, das ist super. Das hatte ich schon, ja, hatte ich schon als super vorher, habe das nochmal sozusagen nachgecheckt und ja, super.
Ja, der kann auch richtig was. Ja, ja, weiß nicht.
Aber das war schon relativ schneller, so finde ich, von der Pfefferkaipi finde ich schon ganz ordentlich, okay, super. Dann ging es weiter.
Irgendwo, ja, dann war ich hier. Mhm. Natürlich der Cup is Manhattan.
Sehr gut.
Also der heißt Greenpoint. Greenpoint, genau. Ja. Finde ich auch immer wieder.
Ja, ist ein toller
Weg. Toll.
Ist halt,
habt ihr den schon besprochen hier?
Nee. Machen wir immer nochmal.
Mach doch nochmal.
Gibt es ein paar lustige Geschichten aus dem Borneo von Herrn Baumann und als Herr Cup is den ersten getrunken hat bei uns. Und so. Das war ja noch nicht. Das sind ein paar lustige Anekdoten aus dem Borneo. Wir können vielleicht nochmal 18 Sonderfolgen Borneo machen. Davon müsst ihr wahrscheinlich die Hälfte dann zensieren.
Stellen wir uns einer zusammen, das passt schon. Ja. Dann muss der Kaps auch nochmal dazu.
Ja. Absolut, ja, Mario. Und wir müssen Marcel dafür einladen. Ja. Marcel Baumann, der war immer. Das hat er sich echt ertrunken, muss ich sagen. Also er war im Borneo, kam immer jeden Abend, hat geschwiegen und drinks und geguckt und studiert. Genau wie Herr Bornef. Er hat immer am Anfang, also haben da so gesessen und studiert. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen.
Aus einer kleinen Notizbüchlein und Zeichnung?
Nee, die haben das, glaube ich, alles meiner Meinung nach vielleicht haben die auf Toilette geschrieben. Weißt du? Also ich habe nicht gesehen, dass sie das gemacht haben. Mensch, das ist aber häufig auf einem Verstand. Was macht er denn da?
Aber das finde ich auch schön, wenn man irgendwo in eine Bar geht und einfach schaut.
Ja, also, gerade das Borneo war seinerzeit ja... Ja, das war ja auch sehr ein bisschen schräg, das war keine Bar, die jeden Abend auf hatte. Das war ja
überschaubar.
Ja, nachher war es nicht überschaubar, es wurde über den Abend schon sehr voll.
Ja.
Aber so diese, ich habe dann meist, warum auch immer, um 8 Uhr aufgemacht, was eigentlich total Quatsch war, weil da eben, weil Torben war immer da. Bornef kam dann irgendwann relativ früh immer und hat dann so die ersten 1-2 Stunden so, gab's dann so ein bisschen, das hat mich immer sehr erinnert an meine Zeit, als ich bei Herrn Eberhardt in der Old Fashioned Bar saß. Und dann hat man auch so, also Herr Eberhardt kannte noch ein bisschen, glaube ich, der hatte noch ein bisschen, da gab's natürlich noch ein bisschen mehr aufgrund des Alters und der Zeit so eine andere Ebene, die war noch ein bisschen weiter auseinander. Ich glaube, Torben und ich haben uns relativ schnell verstanden und man hat sich dann auch ein bisschen, sag mal, direkter ausgetauscht und mehr Insights getauscht. Aber bei Eberhard, da hatte man einfach zu viel Respekt. Das war einfach, man war ein toller Typ. Mhm. Man hat da nicht so, man hat den auch nie, man hat sich immer gesiezt und man hat nie, das war immer eine Distanz. Aber der hatte zum Beispiel diese Perfektion. Ist man immer montags hingekommen, da war nie einer. Montags war immer ganz ruhig bei ihm. Dann hat der wirklich, da hat man manchmal so 2 bis 3 Stunden komplett Smalltalk in einer Perfektion über Wetter und anderen Quatsch geredet. Das war unglaublich. Das muss er erstmal können. Das hat mich immer beeindruckt als Barkeeper, dass jemand das so mit einer, es sind nur ein Gast oder 2 Gäste seit 2 Stunden im Raum und der redet Smalltalk, der lässt ja, also nicht, dass es, das hat nie gestört, das war immer perfekt. Perfekt dosiert, aber das muss man ja erstmal können. Man muss ja erstmal, ohne sich gleich so jovial anzubiedern und gleich auf Bartender-Buddy zu machen. Ich fand das brillant, diese sprachliche Fähigkeit, immer diesen Abstand zu wahren, aber nie den Gesprächsstoff ausgehen zu lassen. Das hat mich sehr beeindruckt.
Für 2 Stunden Gesprächsstoff zu haben?
Ich bin ein bisschen skeptisch.
Das ist aber eine der großen Sachen, die ich, wenn ich das mal so einschauen darf, die ich bei Barkeepern, auch wenn Leute bei uns anfangen, die ich... Das ist immer so ein kleiner Psychotest. Wenn ich den jetzt hier verrate, ist vielleicht auch doof.
Ja, genug gesagt.
Es ist tatsächlich so. Es ist interessant, ob die Barkeeper, wenn sie anfangen, an der Bar zu arbeiten, man muss natürlich ein Gefühl dafür haben, ob der Gast reden möchte oder nicht. Aber fast alle Gäste, die hier hinkommen und alleine sind, möchten natürlich reden. Mhm. Jetzt gibt's, also zumindest möchte man irgendwie, man ist nicht abgeneigt. Mhm. Jetzt gibt's natürlich die Gäste, die wir schon lange kennen, sogenannte Stammgäste, mhm, da ist man dann eh schon auf so einer anderen Ebene, das ist ja kein Problem, aber wenn hier wirklich so, das finde ich immer interessant, wenn Gäste allein reinkommen, dann finde ich es einfach interessant, ohne was zu sagen, zu gucken, ob der Barkeeper mit ihm redet, er begrüßt ihn, macht ihm seinen Drink, bleibt er bei ihm und redet mit ihm zur Not 1 Stunde, von 6 bis 7 oder bis 8 und dass es nett ist, oder geht er sofort wieder an den Computer, checkt E-Mails, macht irgendwie, geht ins Office und macht irgendeinen anderen Quatsch. Und fast alle schaffen es nicht.
Echt?
Das ist ganz lustig, ja. Die meisten können das nicht. Die meisten haben nicht die, also es gibt einige, die das hier sehr gut können, aber gerade am Anfang, so mit der Zeit, einige lernen das dann auch so mit der Zeit, aber ich finde, das gehört für einen guten Barkeeper dazu.
Ist mir auch noch nie aufgefallen, dass jemand direkt wieder gegangen wäre.
Also ja, nun hat Herr Bauer hier mittlerweile einen anderen Status.
Ja, aber
es ist so, nein, es geht wirklich um diesen, es ist ganz, wenn Leute sich kennen, ist ja, dann ist es ja nicht schwierig, wenn man sich kennt, ja, ja, und schon so ein Part, dann kann man ja vielleicht das Smalltalk halten. Aber das mit jemandem Unbekannten zu machen und trotzdem gut, mhm, und vielleicht auch über 1 Stunde und dass er sich trotzdem wohlfühlt und jetzt auch nicht das Gefühl hat, ich bin zugelabert worden, aber irgendwie, das ist so eine...
Es ist ja erstmal diese Sekundenentscheidung, wenn er halt irgendwie, ja, trinkt, dass er kurz Konversation, dann merkt
genau,
man, dass er überhaupt weiterreden will.
Ja, oder man kann nochmal so ein geschickten Beispiel wie Herr Eberhardt über das Wetter oder ja, über völlig unglaubliche Themen und sagt, Wahnsinn, aber es ist lustig, mit ihm darüber
zu reden. Aber nicht Religion, Politik oder
auf keinen Fall.
Krankheit.
War es krank an? Ich glaube auch Sport, wenn man mich
anguckt. Ja. Sport?
Über Themen, die man nicht reden soll an der Bar. Politik, Religion, wir haben dann gemutmaßt bei in der letzten Folge, dass es noch Sport war.
Ich habe gesagt, ich muss angucken,
dass es Sport sein.
Ich habe es Krankheit,
weil Gesundheit ja sowas.
Ja. Sport ist doch ein wichtiges Thema.
Ja, ja.
Also okay. Es gibt jedenfalls Sportsbars, aber es gibt keine Religionsbars.
Das stimmt.
Von denen ich weiß. Vielleicht.
Vielleicht kannst du mal rüber bei den Scientologen fragen, ob
die haben. Was gibt es denn für Drinks? Ey, ist Ron da?
Ich
hätte gerne den Ron Hubbard. Macht ihr den dann so ein Fashion?
Das ist auf jeden Fall ein gerührter Drink.
Okay, also zurück zu Stefans Homebar, die jetzt so langsam wächst. Wie viele Flaschen hat er hier nochmal jetzt so?
Ich habe ehrlich gesagt nicht gezählt. Ich
das Bild macht sich schon mal sympathisch, weil dann ist sozusagen der Sammlerfaktor ist noch Spaß und nicht manisch, wenn du nicht gezählt hast. Das beruhigt
mich. Hast du nicht so ein Inventar, Excel-Liste oder so mit?
Nein, so schätze ich ihn an, ist ein cooler Typ.
Ich meine immer so, ja, das musst du mal machen. Vor allen Dingen auch, ich laufe dann halt dreimal im Keller, um zu gucken, was alles da ist. Mhm. Weil ich dann
es gibt noch einen Ausweichkeller, weil das Lager oben nicht reicht.
Nee, das Lager oben, das gibt's ja nicht mehr.
Das war
in der WG.
Ja, aber weil die Bar als solches nicht reicht, was ja auch schon nicht so wenig ist.
Ja.
Ist ja nicht so, dass die Bar, wie wir sie auf Bildern gesehen haben, eben klein gewesen wäre.
Man könnte ja
vermuten, dass alle Spiritosen in diesen großzügig angelegten Regalflächen...
Das waren fünf Regale.
Das sind drei.
Achso, das alte Bild war von der WG, das mit den
großen. Achso, das war noch das alte.
Das waren auch nur drei.
Was?
Ja.
Okay. Herr Bauer, der eine Greenpoint. Und der ist erst zur Hälfte, aber es macht die Uhrzeit. Hier kommen jetzt nochmal die Bilder. Okay.
1, 2, 3.
Das sind drei
Bierregale nebeneinander.
Also ich schätze trotzdem 120 Flaschen.
Ich denke.
Aber hier, also in den oberen Bereich ist Flaschen und unten sind die nicht so schön. Also da ist, weil ich es nicht mag, Tequila drin, da ist Wodka-Überreste drin, da sind die ganzen Liköre und so. Also die ich nicht hier, ja, Boudier, so habe ich hier oben, aber.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was sind so deine Lieblingsspirituosen? So als Homebartender.
Tja,
was trinkst du selber gern? Also wir gehen erstmal Spirituosen, drinks machen wir gleich. Oder fast gar nichts pur, alles gemischt.
Doch, nee, also ich trinke gern mal einen Rum, ich trinke gern mal einen Bourbon, hier den, wie heißt der, Johnny Drum Private Stock. Mhm.
Das ist super, ja, Johnny Drum. Ja. Von wem habe ich da nochmal gemacht? Ich hab's vergessen.
Ich weiß es auch nicht.
Bei Bourbon ja mal so ein lustiges Lotterie, die werden ja irgendwie alle von den gleichen vier Leuten gemacht. Oder
20. Irgendjemand macht eine neue Geschichte drum und verkauft das gleiche Produkt normal.
Der fast ein bisschen dran, ne? Nee, Templeton. Templeton waren die jetzt Ärger gekriegt haben.
Die waren auch im BCB nicht so entspannt, als ich gefragt habe, ob die noch was von dem zufällig darf. Ich würde ihn gerne mal probieren. Nee, der ist schon aus.
Ist das bekannt?
Nee.
Bei Templeton Whisky gab es einen großen, die sind angezeigt worden in den USA, aber sie haben im Laufe dieser Craft-Welle irgendwas immer auf ihren Flaschen nicht ganz eindeutig oder ein bisschen unkorrekt beschrieben, was so vielleicht doch kein Craft-Whisky, wenn die Fässer zwar da abgefüllt, aber von dem einen der größten Destillierer des Landes es war nicht mehr ganz so Craft. Das hat man ein bisschen die Welle abgesurft und.
Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf gehabt, aber das war sogar.
Da gab es ein bisschen Ärger. Ja. Also schmeckt trotzdem.
Muss man nicht aussprechen. Wir waren ja auch nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Es gab ja plötzlich eine Menge von Craft Whiskys, die seit 4 Wochen existieren. Und fragst dich halt schon, wie wollen die jetzt einen 12-jährigen Whisky machen?
Ja. Aus den eigenen ist schwierig.
Ja. Ist ja kein Problem, wenn es offen kommuniziert, aber.
Okay, welcher Rum wäre so eine Empfehlung an die Bildungstrinker, an die Mengen von Bildungstrinkern?
Moment.
Was ist der Drumroll?
Also für mich persönlich ist es zum Beispiel der Zaire, den ich sehr schätze.
Gibt's ihn wieder in Deutschland?
Ich glaube nicht. Ich war den Podcast-Kollegen Tim Morrison von Behind the Bar Show. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst.
Nee, kenn ich nicht. Okay, das hört sich gut an.
Also er hat 2006 angefangen, hat dann bis 2008 gemacht, hat dann eine lange Pause gemacht und fängt jetzt langsam wieder an.
Gefunden, die fand ich ehrlich schon so nach dem dritten Mal irgendwie so ein bisschen lang. Also, aber wenn der gut ist, freue ich mich.
Der war mal in Frankfurt zu Besuch, da haben wir ein bisschen rumgeführt und dann war ich ihn besuchen und da hat er mir eine Flasche Zaire geschenkt. Deswegen ist halt Zaire rum für mich so. Und ich habe ihn hier als 2010, als ich hier war, da habe ich ihn auch genossen. Also das ist einer, den ich gerne trinke. Und sonst, also ist nicht so, dass ich da jetzt hier, also linke, Zacapa trinke ich gerne mal. Mhm. Aber ich trinke eben auch hier mal einen Eldorado 8 Jahre, der da ein bisschen mehr Kante hat.
Aber das finde ich auch schön warum.
Ja.
Gerade dieses, also wenn es in diese Richtung Jamaika geht.
Oder auch ein Appleton VX, der hat jetzt nicht so... Super. so weich und schön und nicht geschmeidig, so sondern nicht so viel Zucker. Okay. Der hat was kann. Und ja, wenn man so nebenbei rumtrinkt, manchmal weicht da irgendwie noch ein Tropfen Zucker und ein bisschen Limette oder rein.
Und sein Anti-Punch.
Ja, genau. Sein Anti-Punch.
Ich weiß, aber Anti-Punch.
Angesauert, ja.
Genau, angesauert, ja. Ich hätte gerne angesauert rum.
Gerne.
Ich mag auch den Goslings.
Ja.
Also ich mag ihn.
Ich finde ja die Family
Reserve. Family Reserve. Super. Damals auf Bermuda gekauft. Ja. Das war ziemlich cool. Da habe ich mit dem, habe ich das mal erzählt, da war ich mit dem Bermuda-Markenbotschafter von Goslings irgendwie, haben da so eine Bootstour angeboten, da bin ich mitgefahren, haben wir gemeinsam einen reingetan. Das war
sehr unterhaltsam. Das ist natürlich immer die schönste Erinnerung, dann mag man natürlich eine Marke auch.
In Holmes, der ist so ein unterhaltsamer Kerl. Ja. Also ich habe vermutlich letztes Jahr, also 2013, bei mir an meiner Heimbar 25 bis 30 Flaschen Goslings durchgehauen.
Nicht schlecht.
Also da ist dann natürlich mal ein Event, irgendwie ein Geburtstag von irgendjemandem, wo du mal drei Flaschen raushaust. Und der Rest eben...
Ja, gibt es da schon so Großhändlerkonditionen für die Homebar? Oder?
Nee.
Schon mal nachverhandeln. Oder an Spirituosenhändlern. Oder vielleicht sich so an die Jungs von Rumors oder so. Oder von bei Jared anschließen. Die haben immer gute Konditionen. Vielleicht nochmal mit.
Das soll ich mal machen.
Mit dem Jared reden. Ja. Sehr schön. Und Gin, so als Frage, gibt es so gerade so einen, wo man sagt, das gefällt mir gerade richtig
gut? Ja, das kräutert zum Gin-Regal.
Ja. Das kräutert jetzt. Aber das ist ja schon ein altes Foto. Der hat ja gerade was anderes im Kopf. das habe ich gerade irgendwo getrunken. Das finde ich wirklich interessant, toll. Gin ist ja ein Riesenthema so im Moment, aber...
Ich habe gestern bei euch den Amato Gin aus Wiesbaden getrunken.
Der ist interessant, ne? Cool. Mir hat der gut gefallen.
Ich habe den auf
BCB auch, ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn auf dem BCB probiert und dachte mir so, das ist bestenfalls belanglos. Ich fand ihn überhaupt nicht aufregend. Vielleicht habe ich am BCB einfach schon zu viele Sachen vorher probiert gehabt. Ja, irgendwie.
Ich glaube, es ist beim BCB und da auch und dieses da Ganze drumherum, was dann vielleicht nicht stimmt. Das irgendwie
und zwar so...
Das waren die mit dem getrockneten Tomaten und so.
Genau. Ich war gar nicht... Ich habe das nur gehört von dir, genau. Und ich habe den danach dann probiert, weil du das sagtest, das ist ja gut. Okay, probiere ich mal. Habe ihn irgendwo getostet und das war ganz interessant. Ich finde ihn ja wirklich teilweise mit... ich habe ihn jetzt letztens gerade vorgestern habe ich ihn getrunken mit einem... Fever Tree Tonic. Und ich finde, das wird das ja schon so ein bisschen, ich mag es ja gerne mit ein bisschen mehr Gin, ehrlich gestanden. Und es hat natürlich schon so ein, es hat man schon so ein leichtes Bonbon-Aroma. Ne? Es wird schon sehr, finde ich, verspielt und sehr, genau, wenn es so ein liebliches Tonic ist, dann unterstützt es das noch so, finde ich. Fever Tree ist ja, finde ich, schon so grenzwertig süß. Also es ist charmant, es ist toll, es ist mild. Aber manchmal wird es mir auch schon ein bisschen zu süß. Also aber ich finde den ganz interessant.
Ja.
Ich finde, ich habe überlegt, ist das gut oder ist das nicht gut? Ich finde es gut.
Ist auch prima mit ein bisschen, also als sauer oder so.
Ja, ich habe gestern als sauer, also als Silver Sour.
Genau, mit so einem alten Eiweiß drin.
Ja. Vermutlich, es war irgendwie der dritte.
Das desinfiziert ja auch. Ja, aber den fand ich auch im BCB schon ganz gut. Also.
Wie gesagt, auf dem BCB, ich wohne halt in Wiesbaden und der wird in Wiesbaden gemacht.
Ach, du wohnst ja in Wiesbaden?
Ich wohne in Wiesbaden.
Das wusste ich nicht. Ja, dann. Ja. Nee, ich finde wirklich auch aus Deutschland gerade so eine Menge, was wir gerade so in letzter Zeit probieren. Wir kriegen, also ist mittlerweile extrem. Wir kriegen manchmal 2 Flaschen die Woche, 3 Flaschen die Woche zugeschickt, reingereicht. Irgendjemand steht hier und sagt, was ich immer sehr ungünstig finde, dieses, du kennst meine Meinung dazu, wenn jemand hier ab 18 Uhr versucht, uns was zu verkaufen.
Ganz uncool.
Wir schmeißen sie ja nicht mehr immer sofort raus und Kappes darf sie auch nicht mehr schlagen. Aber
warum macht er denn die ganze Ausbildung?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt Klimastöcke verstellt. Wir müssen jetzt mal nett bleiben, Kappes.
Also mit Bahnlöffeln.
Genau, jetzt sind wir schon so oldschool. Jetzt wissen wir mal.
Baguettes.
Mit den langen.
Ja, Baguettes hat es der Kommi immer gekriegt.
Aber ich finde das ja immer ganz, dieses finde ich so bekloppt, dass die Leute das nicht drauf haben. Andererseits gut, einfach zuschicken kann natürlich auch untergehen. Aber wir kriegen so viele Proben. Ich weiß, ich habe unten im, kann ich vielleicht mal spenden oder so. Wir trinken dann immer so 2 Gläser ab. Was ist das für ein Schrott? Und dann kommt das ins Regal. Vielleicht machen wir mal so ein Schrottregal und machen dann so einmal im Jahr Schrottregal leer trinken, oder?
Ja, Schrottwichteln.
Das ist ja gar nicht alles schlecht. Ich will das gar nicht Schrottwichteln. Ich will das gar nicht. Schrott ist jetzt vielleicht gemein, aber es ist einfach zu viel. Aber das ist wieder einer und jetzt muss ich sagen, es gibt ja manchmal auch so Sachen, wo ich denke, Jungs, wir sind jetzt 2014, wenn jemand einen neuen Gin auf den Markt bringt, dann ist das halt wirklich diese super Standardflasche, die sie alle nehmen und das Etikett sieht schon so kurz über Home-PC aus und man denkt, das kann es nicht sein. Ich weiß, dass eine neue Flaschenform irgendwie 50.000 Euro kostet, das kann sich nicht jeder leisten, aber man kann da trotzdem ein bisschen... Und jetzt finde ich zum Beispiel bei Amato ist ja auch eher so eine Standardflasche. Aber ich finde, irgendwie hat er mich gepackt. Irgendwie fand ich die Geschichte, den Menschen nett. Und es ist jetzt auch nicht hässlich, das wollte ich nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht so, er hat jetzt kein, hat jetzt nicht so viel Geld, weil er ein kleiner Mann ist, der ja. da irgendwie, das finde ich trotzdem okay.
Die machen ja eine Bar in Wiesbaden.
Genau. Ja, und ich finde irgendwie, Bar. Mich freut, ich habe dann irgendwie.
Ist der nicht auch nach Custamato benannt?
Ich glaube nicht. Nee. Okay, ein neu gefundener Wiesbadener Favorit sozusagen.
Genau, aber sonst, also irgendwie.
Was sind denn die Lieblingsdrinks für den Home-Trinker?
Wenn man jetzt Martinella schon, Gimlet zum Beispiel finde ich geil.
Super.
Das ist also.
Aber Westbank-Drinks ist auch normal.
Westbank.
Komisch, dass man lieber was anderes redet. Man nennt das nur so, aber. Sehr schön. Nee, der ich finde den anderen nicht so doll. Den normalen, das ist, und die behaupten ja, dass das nur der Alkohol ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, das schmeckt Alkohol, so unterschiedlich. Und die behaupten nach wie vor, dass das nur der Alkoholgehalt wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Ja. Was sonst für Drink? Burnt Fuselage jetzt wieder? Yes. Nachdem du mir ja zweimal, das erzähle ich jetzt in dem Podcast auch noch, ich habe es bei uns auch schon erzählt, du hast ihn mir zweimal empfohlen, ich saß auch wahrscheinlich hier irgendwie an einem dieser Plätze.
Den einen Abend weiß ich, da wart ihr zu viert hier.
Ich habe einen Drink für dich, das kann sein.
Ja, das weiß ich.
Ich habe einen Drink für dich, der ist was für dich. Ich weiß nicht, wie er heißt.
An den fiel mir der Name nicht ein. Ich habe schon das Rezept im Kopf, der kommt ja, mir fiel der Name nicht mehr ein.
Ja, aber das genauso ist es ja zweimal passiert. Ja. Also es war irgendwie 4 Wochen später oder vorher oder 4 Monate. Ich habe einen Drink für dich. Der ist total super. Der schmeckt dir. Ich weiß jetzt den Namen nicht.
Ja, das hat mir
doch schon mal.
Da war er plötzlich.
Hast du gar nicht getrunken?
Ja.
Ich bin nicht getrunken.
Ja. Deswegen bestelle ich auch immer bei der BASF jetzt. Jetzt macht der Foto hier. Was bei mir an der Heimbar saugut geht, ist Cassis als Sauer. Also der Creme de Cassis von Gabriel Boudier.
Okay.
Den als Sauer mit Zitrone und Orangensaft.
Okay.
Das ist halt eine Ultra-Fruchtbombe.
Und wie heißt das?
Cassis Sauer.
Okay. Wir hätten ja sagen können, das
ist ein Likör Sauer. Da machen wir halt
hier so nochmal so einen extra Namen rausgekramt.
Nee. Nee.
Okay.
Der ist also, gerade wenn Gäste da sind oder so, die eben noch nicht so erfahren sind in Drinks, das ist halt einer, der funktioniert immer. Er ist leicht, 17% Alkohol plus Säfte, also Säfte, ja. Also das geht wie wild.
Interessant. Ich glaube, ja. Man hat ja oft die Frage nach eher, also was heißt oft, aber so. Es gibt natürlich gelegentlich die Idee.
Genau. Und also der Boudier, das ist ein bisschen schwierig zu bekommen, den
Cassis. Ist leider schwierig geworden, auch mit dem Guillonnet de Dijon für den Campus Langnickel.
Ja, oh schwierig ja, der habe ich jetzt, das ist halt für als Heimbar-Mensch ganz schwierig. Mit Sherry, der geht dann halt kaputt.
Ja.
Also ich habe eigentlich irgendwie eine Flasche roten Wermut, das Pontemes oder.
Ja, es wird halt nur eine aufgemacht.
Einer, genau.
Das muss ich auch wegtrinken.
Genau, und dann irgendwie entweder Lillet oder Cocky oder Nolly Pratt. Eine und jetzt im Moment halt noch Sherry. Ja. Aber das ist halt, geht halt leider dann doch zu schnell.
Im Winter geht man so ein
bisschen. Wirklich kleinere Flaschen geben einfach.
Ja, ich habe schon den Talix mal vom Barfisch angepöbelt, aber bisher ist noch nicht. Vielleicht.
Kann man das nicht umfühlen, wenn man es wieder halbwegs luftdicht verschließt und so? Ich meine, wenn es dunkel und luftdicht ist,
sollte
das
ja. Wahrscheinlich kann man eine kleine Flasche
füllen. Ja, auch da wieder der Vorteil natürlich, dass wir zu viert sind oder fünft, dann teilt es halt so. Ja, Leute, ich habe eine Flasche so und so, wer will? Und dann teilt es halt auch.
Aber der Cocktail-Podcast war ja früher sozusagen aus einer Stadt, weil ihr alle euch kanntet über das Studium, glaube ich, oder über die Uni.
Ja, Studium und Sport.
Ja, und so. Sport, ja. Und jetzt hat sich das ja schon so ein bisschen.
Genau, das ist halt schwieriger, dass man sich
das sieht. Das erklärt natürlich auch sozusagen meine Kritik an der nicht mehr ganz so häufigen Veröffentlichungszahlen, wenn man sie natürlich so oft sieht.
Ja, also wir wohnen jetzt von Aschaffenburg bis Wiesbaden, das ist halt schon ein bisschen was.
Für mich alles gleich, weil das südlich der Elbe ist. Sonst räumliche Distanzen.
Alles in Bayern.
Ja, ist irgendwo alles irgendwo da unten. Ja, ist halt nicht beieinander, oder nicht?
Ja, ist alles um die Ecke.
Ja.
Ein Drink, den ich auch immer wieder gerne mache, ist ein Corn and Oil.
Mhm. Okay.
Das ist Goslings und Falernum mit bisschen Bitter, bisschen Limette, je nachdem, auf was man so Bock hat.
Mhm. Welches Falernum nimmst du?
Das, was hier steht.
Ist das Forgotten Flavor?
Nee, das steht. Nee, das ist hier eine geschlossene Flasche Forgotten Flavor. Da brauche ich mich nicht, die aufzumachen.
Ist das die letzte?
Letzte seiner Art.
Also die letzte, die ich habe.
Ja, wir haben auch nicht mehr viel. Er macht uns ja immer noch ein Fässchen, aber ich muss dann immer ein ganzes Fass bestellen. Mein Kompagnon ist immer ein bisschen irritiert, wenn ich eine Falernumrechnung für über 2000 Euro einreiche.
Was muss das? Muss?
Das muss.
Hat er auch verstanden. Ja.
Ja. Ich glaube, das ist vom Rumclub.
Ach stimmt, der mal Dirk Becker macht auch
einen
eigenen. Ich höre das immer nicht. Ich will es immer mal bestellen, ich vergesse es immer, aber noch habe ich von Torben. Aber
das funktioniert ganz gut.
Okay.
Ja, finde ich auch so ein super, also das ist halt auch wieder so ein Drink für erfahrenere Gäste. Ja. Also ich trinke es gerne, ich überlege mir halt dann immer noch so Sachen, du hast halt Gäste da, was kann man denen Gutes tun? Man will natürlich jemanden, der jetzt sonst Kaipis trinkt oder Wein oder so, den kannst du nicht in Greenpoint hinstellen, da laufen die weg. Ja. Aber da gibt es dann halt zum Beispiel Cassis Sour oder wenn man sie dann so ein bisschen schon mal interessiert hat, hier von Diplomatico, den als Rum Sour Daiquiri, wie auch immer man sagen möchte, finde ich ja unglaublich geil. Ja.
Also man merkt, er hat die Folge gehört, die letzte Daiquiri-Folge, weil ich gesagt habe, boah, darum geht nicht erst Daiquiri. Wie man das jetzt nennen möchte, sehr diplomatisch.
Nö, das ist schon viel älter, da hast du es schon mal für geschimpft.
Ja, kann sein, ja. Das mache ich manchmal, ja. Ja, also liebe Bildungsträger, man hört, das ist gefährlich, wenn man sich der Leidenschaft hingibt, weil man endet dann in einem Zimmer voller Flaschen.
Manche Leute haben das jetzt schon in der Arbeit.
Es ist ein kostspieliges Hobby.
Ja.
Das macht viel Spaß.
Ja,
man hat dann allerdings an der Seite das Problem, dass man so wie Stefan, das hat wahrscheinlich gerade gar nicht gemerkt, er dann so darüber redet, er macht sich dann schon Gedanken über seine Gäste, ist ja toll als Gastgeber, man ist dann schon, das ist schon an der Grenze wahrscheinlich zu gewerblicher Arbeit, in Anführungsstrichen, nicht des Profites wegen, einfach des Aufkommens wegen.
Ja.
Es ist wahrscheinlich, aber so ist man ja als guter Gastgeber. Ich meine, wenn man ja zu Hause auch, ob jetzt im kleinen Rahmen oder im großen, wenn man ja irgendwie...
Man rutscht da ja auch so schnell rein, ne? Man das fängt ist, irgendwie an, dann hat man den ersten Gin, dann plötzlich sind es fünf, dann sind es acht, dann denkt man...
Mit ja, das passiert ja ohne was zu tun.
Ach, Whisky fange also ich lieber gar nicht
2014, dann, da wartet man zwei Wochen, man 15 Gins hat gar nichts gemacht. Wo kommt der? Ich habe keine Ahnung.
Wenn man rein wartet man ein paar Wochen.
Ich meine gar nicht die Bar auch zu Hause. Wenn wir diese Gin-Tonic-Tastings machen, die, das ist immer lustig. Ich frage ja dann meist rum, da sitzen plötzlich 20 Menschen vor mir und das Schwierige ist, wenn man eine Art Tasting macht.
Ja.
Wo fange ich an?
Man dann fragt man, ja welche Gins kennt ihr? Alle sagen unterschiedlich.
Genau, also ich frage dann immer und sage, okay, lass uns wirklich, nur mal für mich, um zu verstehen, was hier passiert. Wer von Ihnen hat dann Gin zu Hause? Alle Finger gehen hoch.
Aha.
Okay. Wer von Ihnen hat 1 bis 10 Flaschen Gin zu Hause? Früher waren das die meisten. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Der Schwerpunkt ist zwischen diesen 10 bis 20 oder 20 bis 30. Das macht mir, also 10 bis 20 sind so jetzt die meisten, die auf so ein Tasting gehen. Da denke ich, wow, das
glaube ich
ist
schon krass.
Das
krass.
Aber ich meine, das zeigt so einfach nur so diese,
also
wie gesagt, und bei 20 bis 30 ist es nicht so, dass da jetzt nur noch einer den Finger hebt. Und dann so ab 30, dann dünnt sich das sehr stark aus und dann ist irgendein Verrückter dabei, der irgendwie mehr als wir. Das ist auch okay. Und dann sage ich, okay, er könnte wieder gehen, ich zahle das Geld aus, er kann gehen.
Ich kann nicht der Versuchung.
Kanapés gehen auf mich, schönen Abend noch.
Wie viel habt ihr hier?
Ich weiß es nicht. Also wir haben, das ist hier nicht alles. Wir haben, also ich sage mal so, wir haben um die 70. Das stimmt nicht so ganz. Also im Haus sind es mehr, aber die wir aktiv sozusagen hier in der Bar sind wahrscheinlich 60.
Ja?
Das sind nicht alle.
Okay.
Aber
die sind so 40.
Ja, da so um die Ecke stehen, aber wir haben nicht genug Platz hinter.
Ach stimmt, so ist noch das Versteckte.
Ja. Und wie gesagt, unten im Regal steht eine Menge, was ich immer noch nicht weiß, was das ist. Aber Shave of Shame.
Wir müssen einen BTC machen, Bildungstrinker Tasting Club, wo nächstes Mal so wie 10 Leute das durchprobieren müssen und dann werden die Gesichter gefüllt.
Was mir Angst macht, ist, dass Herr Bauer schon diesen Namen, das Kürze schon im Kopf hatte. Der denkt da länger drüber nach.
Ich denke, da 7 Minuten.
Da gibt es wahrscheinlich schon so ein Logo und
seit du das erste Mal erwähnt, das
alles, die hier zugeschickt. Wenn ich jetzt zufällig auf die Webseite gehe.
Seit du gesagt hast, wie viel dir zugeschickt habe, denke ich darüber nach.
Ja, nicht immer. Wie gesagt, man will auch gar nicht undankbar sein. Ich finde es ja toll,
dass man das will es ja auch nicht einfach da stehen lassen, oder halt.
Genau. Ich finde es manchmal so, also ich weiß auf der einen Seite, es ist schwer, uns zu erreichen, gerade mich. Ich bin ja irgendwie auch hochgradig arrogant und beantworte sowas oft nicht. Und weil irgendwie ist es zu viel. So. Man muss natürlich irgendwie, klar, es geht um Aufmerksamkeit, irgendwie muss man an uns rankommen, aber irgendwie, ich denke halt immer, warum macht man sich die Mühe? Also entweder entdecken wir es oder entdecken wir es nicht, ist dann halt so.
Ja.
Aber der Versuch ist nicht strafbar, also es ist kein Vorwurf an die...
Vielleicht braucht es nur eine bessere Struktur.
Plattform. Bei uns? Nein.
Nein, nein, so generell.
Ja, es ist natürlich schwierig. Man merkt immer nur gerade, es gibt so viel und da stecken ja auch immer viele Tränen und Geschichten hinter. In Anführungsstrichen, jeder, der so sein Produkt macht, da gibt es natürlich auch ein paar, wo man die ganze Geschichte so idiotisch findet, dass man da überhaupt schon... Aber hinter den meisten Produkten steht ja wirklich irgendjemand, der da Geld investiert und will ja auch... Leidenschaft, ob das jetzt in den richtigen Bahnen gelenkt ist oder nicht, ist eine andere Geschichte.
Ja, aber Kaltakquise,
wir können das nur nicht alle trinken.
Und wenn du das Einzige bist, der keine Kaltakquise macht, ist das auch doof. Also.
Richtig. So, Stefan, möchtest du noch irgendwie, gibt es noch, willst du noch? Wir sind, ich weiß nicht, ich freue mich sehr. Achso, Moment, es gibt ja noch was zu erzählen. Oh, hallo, stopp.
Stopp.
Also, schnell. Stefan Giesbert vom Cocktail-Podcast, findet man übrigens unter cocktailpodcast.de, ist das richtig?
Das ist sehr richtig, ja.
hat mir nämlich heute gesagt, die machen, es geht jetzt wieder los, das wird wieder mehr bespielt sozusagen. Es gibt die nächste Folge liegt in den Startlöchern oder auf dem Schneidetisch.
Ja, also die nächste Folge ist
geschnitten.
Ist audiomäßig fertig geschnitten, genau.
Verstehe.
Muss jetzt noch
einmal. Ihr macht noch so ein künstlerisches Wartemoment, damit ihr.
Die muss einmal durch Euphonik.
Die Begehrlichkeit.
Muss noch einmal durch Euphonik durchwandern und es muss noch ein Artikel und es muss noch ein Foto gemacht werden.
Ja.
Das teilen wir immer schön auf.
Verstehe.
Genau. Thema Ausmisten.
Ausmisten? Oh, das ist dann auch so Shave of Shame-mäßig.
Nee, ja, so, was brauchen wir wirklich? Und was sind total geile Produkte, die wir aber nicht benutzen? Die einfach so, du hast sie gekauft und so zu Hause, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so, du weißt nicht, man hat hier vielleicht sowas getrunken und denkst so, oh, geil, den Gin oder den, weiß ich nicht, brauche ich. Und dann steht es zu Hause und irgendwie 3 Jahre später macht man es auf und es ist leider Kommodenlack.
Ich glaube, das ist ein ganz interessanter und wichtiger Punkt für den Heimat, also auch für die Bahn natürlich, weil wir haben das gleiche Problem ja auch in sozusagen auch in unserer Form. Wir haben natürlich, sagen wir mal, ein bisschen das Interessante natürlich, dass es Spirituosen gibt, die gehören in Anführungsstrichen Gästen. Nicht, weil sie sie gekauft haben, sondern weil sie immer trinken und dann, es gibt den und den Gin, den trinkt immer, auf jeden Fall dieser eine Gast. Es gibt ein paar Gin-Sorten, ja. Und die waren dann vielleicht zum Beispiel im Zuge dieses, weil Gin jetzt als Beispiel über die Jahre so gewachsen ist und vor 7 Jahren gab es irgendwie noch 20, 30, 40 Gin-Sorten, die man kaufen konnte. Da hatte man fast alle und jetzt gibt es ein paar Stammgäste, die trinken immer nur diese eine Sorte. Mhm. Und jetzt ändert sich das Sortiment und vielleicht bleiben so ein paar Klassiker, aber es kommen viele neue rein und man nimmt natürlich dann neue auf, wenn man sie gut findet und vielleicht auch ein, zwei, die man hätte besser nicht aufnehmen sollen. Das ist dann so und die streut man wieder raus. Aber jetzt gibt es diesen, als Beispiel diesen Gin, den immer dieser eine oder diese zwei Stammgäste trinken. Man nimmt den deswegen nicht aus dem Programm, weil trinkt niemand anders.
Okay. Aber man schreibt ihn nicht auf die Karte, wenn ich will, dass ein Dritter dazukommt, oder?
Doch, man hat ihn ja eh da. Es ist schlimm, aber die Karte ist auch zu klein. Wir haben auch da den Platz nicht. Ja. Die Schwierigkeit ist nur, dass es immer voller wird. Deswegen sage ich eben hier, dieses Rückbefehl, was ich ursprünglich gedacht war, als das muss reichen, reicht bei Weitem nicht. Und dann irgendwie Herr Unger stellt da noch was um die Ecke und Herr Kapp ist irgendwo noch unten hin und Frau Kupser auch noch, hat da noch ein Fach. Und wir finden schon irgendwie, es ist nicht so, dass wir das Zeug nicht irgendwo hinstellen können.
Ich finde diese um die Ecke oben
sehr genau.
Das ist echt super.
Und das ist, glaube ich, zu Hause genauso. Und am Ende des Tages kann man sicherlich mal überlegen, ich meine, ich habe das oft, wie gesagt, wenn wir diese Gin-Tasting, wo ich denke, wow, ich meine, wenn jemand sein Hobby oder seine Leidenschaft dann hat und das alles zu Hause haben und Probleme, finde ich es toll. Aber wird es für dich getrunken, wird es dadurch besser?
Weil irgendwann ist es halt ein Fall für den Unterschrank und irgendwann ist es ein Fall für, naja, in die Sondermüllentsorgung, zum Recyclinghof damit.
Und dann ist es natürlich, dann braucht man immer einen guten Sweet and Sour Mix, weil damit kann man das meiste schon wegtrinken. Ja. Wenn irgendwas als Sour geht, fast immer.
Genau. Ja, also oder? Natürlich bei Spirituosen ganz gut, aber Likör oder so ein Kräuterlikör als Sour ist halt schon anstrengender. Oder also bei mir ist es zum Beispiel der Dom Benedictin, der kaputt geht. Es gibt so tolle Drinks damit.
Ja, aber es ist schnell. Aber es ist ein tolles, also das kommt wahrscheinlich, wir wissen nicht, wer jetzt schneller fertig ist mit Schneiden und Auphonic. Vielleicht sogar die Jungs vom Cocktail-Podcast, könnte sein. Und also wer sozusagen seine Podcast-Folge schneller durch das Wunderprogramm schickt.
Challenge accepted.
Auf jeden Fall sozusagen abschließend eine Empfehlung. Cocktailpodcast.de, da kann man die charmante Stimme von Stefan und von Robert und von
Christoph
und von
Martin,
genau.
Und von Jörg in Folge 10.
Ja, das ist das sind Sonderfolgen. ich danke dir fürs Kommen.
Schön, dass ich kommen durfte.
Ich freue mich, wenn du heute Abend noch auf ein vielleicht Kappes Greenpoint an die Bar kommst, man weiß es
nicht. Das kann passieren.
Ja, dann würde ich sagen.
Ist denn heute Kappes-Tag?
Bitte?
Ist denn heute Kappes-Tag?
Du verrätst alles, wir nehmen auf den Montag auf. Natürlich hat der Kappes auf den Montag frei. Frau Kupser, Sie machen hier die dritten. Nee, oh, stimmt, ich glaube, heute macht es. Stimmt ja, Magdalena ist neu an der Bar.
Oh!
Ja, macht sie richtig gut. Also.
Dann bleib ich noch ein bisschen länger.
Großes Kompliment, was ich gesehen habe, ist ganz toll.
Da bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt. Empfehlen.
Ja, absolut. Ja, dann freuen wir uns. Dann, dann sagen wir, würde ich mal sagen, in Hamburg Tschüss.
Ein Bildungstrinken Cheers.
Und im Cocktail-Podcast.
Jetzt auch nicht Cockpot oder so, bitte.
Tschüss.
Sehr schön.